mit Jesus vertrauen lernen, ihm vertrauen lernen. Matthäus 6, Abvers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib Finsternis sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schau die Lilien auf dem Feld an. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird es seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus steht mitten im Leben. Das ist keine philosophische Rede oder eine religiöse Abhandlung, sondern mitten im normalen, täglichen Leben. Da macht er deutlich, wie leben meine Leute in dieser Welt. Wie leben die? Leben die wirklich anders? Leben die aus mir? Leben die mit mir? Und er gibt ganz praktische, konkrete Linien. Es sind eigentlich drei Stichworte, die diesen Abschnitt prägen: sammeln, sorgen, dienen. Deshalb erstens das richtige Sammeln. Das griechische Wort, das er gebraucht, auch das Hebräische, macht schon deutlich, Wertvolles zusammentragen. Das steckt im Wort selber. Wertvolles. Was lohnt sich eigentlich zu sammeln? Das ist die Frage, die viele Menschen bewegt. Was ist eigentlich wertvoll? Die Antwort ist schlicht so, was seinen Wert behält, was bleibt. Alles, was unter diesem Vorzeichen des Vergehens steht, was nicht bleibt, das lohnt letztlich nicht. Jesus macht das deutlich an den Kleidern, den Schätzen, die man sonst sammelt, Motten und Rost. Das geht kaputt. Das ist eigentlich so eine alltägliche Weisheit. Und doch die meisten Menschen, die hängen an solchem Vergänglichen. Jeder von uns hat solche bestimmte Dinge, wo er dranhängt, wo unser Herz dranhängt, was uns ganz arg wichtig ist, obwohl es vergänglich ist. Und wir setzen ganz arg viel Kraft dafür ein. Wir hängen an unserem Auto zum Beispiel, wir Männer sind da in großer Gefährdung. Heiligsblechle, sagt man im Schwäbischen. Wir hängen daran, ist uns wichtig. Wie lange hält so ein Auto? In der Regel so 10, 15 Jahre höchstens. Dann hängen wir ans Nächste. Das macht uns im Grunde gar nichts aus. Nein, sammelt Wertvolles, sammelt Bleibendes. Das ist die Aufforderung, die Jesus zu uns sagt. Setzt euch in eurem Leben ein. Nicht einfach ohne etwas, ohne ein Ziel leben. Sammelt. Tragt zusammen Wertvolles. Da gilt zunächst auch einmal das Irdische. Dass wir danken dafür. Wir können und wir dürfen sammeln. Die Bibel hat nichts gegen Besitz. Absolut nichts. Jesus warnt nur immer wieder vor dieser Bindekraft des Besitzes. Ein ganz wichtiges Wort, Psalm 62, Vers 11. Schlagt's mal auf. Psalm 62, Vers 11. Schon vom Alten Testament geht diese Linie durch. Jetzt geht's um dieses Sammeln. Und wie gehen wir damit um, wenn wir gesammelt haben? Hat's keiner?
Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub eine eigene Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran.
Das ist eine ganz einfache Weisung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt das Herz nicht daran. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, das, was euch wertvoll ist, da hängt ihr das Herz dran. Wo bin ich mit dem ganzen Herzen dabei? Was bewegt mich? Was ist mir entscheidend wichtig? Nicht das Geld. Hängt das Herz nicht daran? Jesus redet oft und viel vom Reichtum, vom Geld. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Mammon, sein Götze, der wurde angebetet. Im alten Orient Luxus und Reichtum, so wie heute in Indien der beliebteste Gott in Indien ist der Gott Ganesh. Der wird an allen Ecken und Enden dargestellt und verehrt, der Gott des Reichtums und des Glücks. Der Betrug des Reichtums, sagt Jesus einmal. Was ist denn dieser Betrug? Was ist der Betrug, wenn man denkt, jetzt bin ich reich, ab jetzt kann nichts mehr passieren? Die Sicherheit. Das ganz eindrückliche Beispiel von Jesus, der Kornbauer. Er sammelt in die Scheunen, nun, liebe Seele, du hast Vorrat auf viele Jahre. Du nach. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird sein, das du bereitet hast? Besitz, Reichtum gibt uns keine Sicherheit. ist der erste Betrug, was uns Reichtum, was uns Geld vorgaukelt. Mit dem machen viele, viele heute Geschäfte. Wenn du genügend angespart hast, wenn du genügend zurückgelegt hast, dann hast du Sicherheit. Auch fürs Alter. Das ist ja heute ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Thema. Die Altersvorsorge. Gelingt es nur mit Geld? Wir sollten eigentlich gerade in unserem Land hier sehr nüchtern sein. Zweimal die Inflation, die alles zunichte gemacht hat. Und wir sind heute in diesen wirtschaftlichen Kreisläufen nicht weit entfernt, wo sowas wieder denkbar ist. Wo es wieder denkbar ist. Geld, Mammon, das verleiht keine Sicherheit. Der zweite Betrug des Reichtums, es mache mich völlig unabhängig. Ich brauche auf niemanden zu hören. Oh nein, die Sicherung des Geldes, das ist eine ganz, ganz anstrengende Sache. Ganz anstrengend. Ich bin nicht unabhängig, sondern ich bin Versklave. Muss die Aktienkurse verfolgen, die Zinsen. Wo gibt's die besten Zinsen? Wie kann ich mein Geld richtig anlegen? Ich bin ein Getriebener und werd's immer mehr. Und der dritte Betrug des Reichtums, er verleihe mir Anerkennung. Gebe mir ein Stück weit Einfluss und Macht. Auch das ist Betrug. Nicht ich bin gemeint, sondern mein Geld. Bei diesem Gleichnis von Jesus vom verlorenen Sohn, da wird es ein Stück weit deutlich, solange er Geld hat, da hat er Freunde und alles und kann in Saus und Braus leben und nachher ist alles weg. Deshalb redet Jesus, das steht hier so mitten dabei, vom lauteren Auge. Der Gegensatz ist das gierige Auge. Ich will haben. Das will ich für mich. Das lautere Auge, eigentlich das gütige Auge, das gönnende Auge. Da ist der andere im Blick und zwar gerade in seiner Bedürftigkeit und Not. Wir Christen haben gütige Augen. Die Augen Jesu, die den anderen sehen, gerade in seinen Nöten. Gerade in seinen Nöten. In dieser Geschichte der Speisung der 5000, da kommt es ja zum Ausdruck, die Jünger sind noch ganz mit dabei bei der Predigt und allem. Und dann sagt Jesus, sagen die Jünger, jetzt haben sie kein gütiges Auge, sondern ein gieriges Auge. Wo kommt denn Essen her jetzt? Wo kommt denn Essen her jetzt? Und Jesus sieht den Hunger und greift ganz direkt ein und macht aus den wenigen Broten und Fischen Speise für sie alle. Das gütige Auge, er, der unsere Nöte sieht. Wer dieses gütige Auge hat, der wird den Besitz auf Geld und alle anderen Güter vom Sammler zum Verteiler. Das ist ein wichtiges Grundwort. Das müssen wir auch aufschlagen. Epheser 4, Vers 28. Unter diesem Stichwort vom Sammler zum Verteiler. Epheser 4, 28. Laut lese, ja. Genau das. Jetzt kommt diese Wende vom Sammler zum Verteiler. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habt. Das ist das Sammeln. Ganz nüchtern sagt das die Bibel. Nach diesem ersten Halbsatz leben sehr viele. Schaffet, dass ihr etwas habt. Und jetzt kommt das Ziel. Zu geben dem Bedürftigen, vom Sammler zum Verteiler. Das ist unsere christliche, unsere Jesus-Grundrichtung. Der natürliche Mensch, so sagen die Anthropologen, der ist ein Sammler. Der braucht für sich, der sichert sich. Der geistliche Mensch ist ein Verteiler. Der gibt weiter. Der geistliche Mensch, vom Geist Gottes geprägt, die Frucht des Geistes ist was? Liebe, Agape. Ganz wörtlich, sich hergeben, für andere da sein. Das zeichnet Christen aus. An dem erkennt man Christen. Nicht mich sichern, sondern verteilen, für andere da sein, anderen zum Leben helfen. Das war ein ganz großes Zeugnis da im Oktober letzten Jahres, als dieser Cyclon über Andhra Pradesh in besonderer Weise getobt hat und ganz große Schäden angerichtet hat. Viele tausend Menschen, Hunderttausende obdachlos gemacht hat, vieles vernichtet hat, die ganze Ernte zusammengewalzt hat. Und am nächsten Morgen, da standen sie da und hatten buchstäblich nichts, die Menschen. Und dann haben unsere Leute, auch im Vaisak, in Paradisipalem, hat es große Schäden gegeben. Das Erste, was sie gemacht haben, war, sie haben angefangen, sie hatten noch Lager für die vielen Kinder und alles mit Reis und haben angefangen zu kochen und ganz einfach zu verteilen. Die ersten 14 Tage nach diesem Hutut, das war Verteilzeit, wo sie Menschen geholfen haben und sie waren tatsächlich die Ersten. Das hat ungeheuren Eindruck gemacht auf die Leute. Ungeheuren Eindruck. Die Christen, die sorgen nicht zuerst für sich selber, sondern die geben weiter. Ganz praktisch. Vom Sammler zum Verteiler. Dabei verteilen ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wollen wir es mal an diesem ganz praktischen Beispiel durchbuchstabieren. Die meisten von uns bekommen ja sicher viele Spenden bitten. Viele, viele. Besonders dann am Jahresende, da häuft sich das. Ich denke noch an den alten hanischen Bruder, der hat mich immer Mitte Dezember eingeladen und dann hat er auf seinem Tisch so einen Stoß Spenden bittend gehabt und hat gesagt, ich blick nicht durch, wo soll ich was geben? Ganz praktisch, wir Christen sind Verteiler, wir geben weiter, wir spenden. Wo? Ich nenne 5 Grundsätze, nach denen wir prüfen können, wo wir verteilen sollen. Der erste, wir sollen und müssen, wenn wir etwas spenden, informiert sein. Informiert sein. Was ist das für eine Organisation? Was sind das für Leute, denen ich etwas gebe? Am besten ist, Ich kenne einen persönlich aus diesem Umkreis. Das kann man nicht überall, aber bei uns in Württemberg ist es ja überschaubar. Informiert sein. Dazu gehört auch, dass wir die Nachrichten lesen. Das kommen ja regelmäßig von vielen Werken. Dass wir uns die Zeit nehmen, das Lesen. Für mich ist ein ganz wesentliches Kriterium, informiert sein, werden auch Schwierigkeiten benannt. Werden auch Schwierigkeiten benannt? Oder ist das alles rosa? Wird alles gut gezeichnet? Jedes Werk, da können wir sicher sein, jedes christliche Werk hat immer wieder auch Schwierigkeiten. Auch im Bereich der Mittel, besonders aber im Bereich der Personen. Ich habe einige Jahre lang bei zwei großen Werken hier Süddeutschland mitgearbeitet. Bei den Sitzungen war, ich schätze, circa 60% der Zeit waren Personalprobleme. Werden Schwierigkeiten benannt. Zum Beispiel die EC-Arbeit in Indien, die hat lange Jahre einen guten Dienst getan und dann haben sie ganz offen in ihre Nachrichten Mitte der 90er Jahre berichtet, wir können so nicht mehr weitermachen. Wir haben zwei wichtige Mitarbeiter in Indien, die haben sich selber bereichert. Haben sie ganz offen mitgeteilt und haben gesagt, wir schließen diese Arbeit jetzt für einige Jahre, bis wir verlässliche Mitarbeiter wieder haben. Ist klasse. Ist wichtig. Ist ganz wichtig, dass wir nicht so tun, als laufe in unseren christlichen Werken alles wie von selbst und sei alles klasse. Wir haben Schwierigkeiten, dass wir darüber auch informieren. Das zweite Kriterium, Klarheit. Gerade bei den Finanzen gibt es einen einsehbaren, nachvollziehbaren, durchschaubaren Finanzbericht. Was mit dem Geld, wie viel gekommen ist und was mit diesem Geld gemacht wurde, was geschehen ist. Ist einfach das Einfachste, was sein muss. Und jedes christliche Werk, das kann man anfordern, wenn es nicht automatisch, und das ist in der Regel so, am Jahresende oder Jahresanfang in den Nachrichten veröffentlicht wird. Gibt es diese finanzielle Klarheit? Schaut, wenn ihr auf so einen Finanzbericht seht, schaut einfach mal auf diesen einen Posten, der ist sehr, sehr aussagekräftig, Verwaltungskosten. Das ist alles das, was nötig ist, um Geld wirklich richtig weiterzugeben, zu verwalten, die Mitarbeiter und was da alles drin ist. Es sollten auf keinen Fall mehr als 15% sein. Das ist eine Grenze, die wir im evangelikalen Bereich uns gesetzt haben. Nicht mehr als 50%. Unser deutsches 15%. Unser deutsches Spendenrecht erlaubt bis zu 80% Verwaltungskosten. Und wird trotzdem noch als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, von einem Euro werden 80 Cent verbraucht, um das Geld zu verwalten. Das ist kein Verhältnis. Macht das für euch schlicht zum Kriterium, wie hoch sind die Verwaltungskosten, dass wir hier aufmerksam beobachten. Klarheit in den Finanzen? Gibt es eine Kontrolle? Gibt es Rechnungsprüfer? Gibt es einen Prüfbericht? Im evangelikalen Bereich bei unseren Organisationen gibt es ja ein Siegel, das die AEM verleiht. Stellen sich solche christlichen Werke dieser Prüfung? Das ist ein wichtiges Kriterium. Das Dritte, also erstens informiert, zweitens Klarheit, drittens gezielt. Gezielt. Das stellt die Frage, wie wird eigentlich geworben? Der Mitleidseffekt. Sei da ganz nüchtern und legt alle diese Spenden bitte und Prospekte und was das alles ist weg, wo zum Beispiel mit Kindern mit Hungerbäuchen geworben wird. Das zielt auf den Mitleidseffekt. Wir haben alle diese Missionsgesellschaften, die sich zusammengeschlossen haben in der AEM, wir haben gesagt, wir werben nicht mit Mitleidseffekt. Nicht mit Kindern und nicht mit Kranken in dem Sinn. Also solche Bilder, wo ich von vornherein auf die Tränendrüse drucke. Gezielt geben. Nicht dort, wo man mich emotional überwältigen will. Gibt es, das gehört zu diesem gezielt, gibt es in diesen Bereichen, wo diese Werke tätig sind, auch Hilfe zur Selbsthilfe? Nicht nur die Menschen versorgen, sondern sie anleiten, dass sie selber für sich sorgen können. Nicht abhängig machen, sondern so, dass sie einsteigen können, ihr Leben wieder selber zu bestimmen. Und eine schlichte Frage, kommt dieses Werk mit seinem Geld aus? Kommt es mit seinem Geld aus? Wir könnten natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Netanja-Arbeit nehme, wir haben im Jahr circa 1,2 Millionen Euro. Wir könnten 120 Millionen brauchen. Die Not ist unendlich groß in Indien. Aber schwäbisch gesagt, wir könnten es nicht verschaffen. Wir könnten das nicht organisieren, das hilfreich einzusetzen. Schon diese 1,2 Millionen und wie die Arbeit jetzt gewachsen ist und wo wir überall Verantwortung übernommen haben, das erfordert höchsten Einsatz. Ich sage das immer wieder, der Herr Jesus gibt uns so viel, wie wir verschaffen können. So viel. Ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig, wenn gerade am Jahresende diese großen Bettelbriefe kommen. Ich lege, ich sage das so praktisch, Bettelbriefe mit gutem Gewissen gleich weg. Die lege ich weg. Der Herr macht uns nicht zu Bettlern, sondern er gibt so viel, wie wir brauchen und wie wir verschaffen können, dass es wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann und wirklich Hilfe bringt. Informiert, Klarheit, gezielt. Jetzt die vierte Frage, wird das Evangelium verkündigt? Ist diese Arbeit missionarisch? Werden Leute zu Jesus eingeladen? Egal auf welche Weise, aber dass das Ziel ist, und immer wieder auch zum Ausdruck kommt. Ich scheue mich nicht, das noch einmal so deutlich zu sagen. Ich habe schon öfters gesagt, ich gebe seit vielen Jahren keinen einzigen Pfennig für Brot für die Welt. Weil diese Organisation hat sich zum Grundsatz gemacht, auf gar keinen Fall missionarisch zu wirken. Das ist in allen ihren Projekten so. Ich mache jetzt Brot für die Welt, nicht schlecht, dass sie nichts Gutes tun. Die tun unheimlich viel Gutes im sozialen Bereich und helfen sehr, sehr viel. Aber für das Evangelium sind sie verschlossen. Sind sie verschlossen? Das hat mir schon damals in den 80er Jahren die Augen geöffnet, als wir dort in Weissach in einer aussätzigen Siedlung, wir hatten viele, viele Spenden bekommen und konnten das Bauen für die Aussätzigen jetzt endlich mal annehmbare Unterkünfte. Und dann kam ein Vertreter von Brot für die Welt zu uns und hat gesagt, ich habe gehört, ihr seid da in der Aussätzigen, in der Leprahilfe tätig, das möchte ich anschauen, da werden wir mithelfen. Und wir sind mit ihm auf die Baustelle, da waren schon 20 dieser Häuser fast fertig. Und im Mittelpunkt war ein großer freier Platz. Und dann hat er gefragt, für was ist das vorgesehen? Und dann haben unsere Mitarbeiter gesagt, da kommt die Kirche hin. Und ab dem Moment hat er alle Unterstützung gestrichen. Alle Unterstützung gestrichen. Dass wir das so deutlich sagen, wird missionarisch gearbeitet. Dass Menschen nicht nur äußere Hilfe finden, sondern geistliche Hilfe. Und noch ein fünftes Kriterium, das jetzt immer, immer wichtiger wird, sind die verfolgten Christen im Blick. Ihr könnt das bei unseren evangelikalen Werken hier in Württemberg, in Süddeutschland, überall könnt ihr das sehen, das wird immer wichtiger. Die Hilfe für die verfolgten Christen. Und jetzt nenne ich das noch einmal so konkret. Es gibt eine evangelikale Organisation, die hier wirklich Großartiges tut und in Ländern helfen kann, gerade den verfolgten Christen, wo sonst niemand hinkommt. Sie tun es ganz leise und unauffällig. Das ist Hilfe für Brüder. Wenn ihr zum Beispiel, das ist heute längst nicht mehr in der Presse oder in der Informationspolitik, den verfolgten Christen im Sudan oder den verfolgten Christen in den arabischen Ländern, Saudi-Arabien, wo das ja ganz streng ist, was wir gar nicht zur Kenntnis nehmen. Hilfe für Brüder hat ganz diskrete Wege, um überall dort wirklich hilfreich da zu sein. Ich mache Mut dazu, wer heute die verfolgten Christen wirklich effektiv unterstützen will. Hilfe für Brüder. Und, wie heißt die andere Organisation? Bitte? Open Doors. Ja. Dass wir als Christen das wirklich aufs Herz nehmen. Wir haben gefragt, wo spenden jetzt? Wir machen es ganz praktisch. Wie kommt das zum Verteiler? Wie spenden? Wie? Das erste ganz wichtige, regelmäßig. Regelmäßig. Wir brauchen in unserer Arbeit in Indien oder wo diese Werke, wir brauchen eine bestimmte Grundlage, dass wir wissen, das sind die Leute, die uns regelmäßig über längere Zeit unterstützen. Das ist ganz wichtig. Das deckt ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel von dem ab, was wir tun. Regelmäßige Spenden. Die müssen nicht riesig sein, sondern da hilft wirklich ein monatlicher Betrag von 20, 30, 50 Euro hilft ungemein. Wir haben uns darum bemüht und der Herr Jesus hat so geschenkt, dass wir für alle Kinder, die wir in Indien betreuen, regelmäßige Spenden haben. Das heißt nicht für jedes Kind, aber die Spenden, die regelmäßigen Spender decken dieses Feld ab. Und über 50% unserer Arbeit dort gilt ja den Kindern und der Hilfe für Kinder. Regelmäßig spenden. Zweitens, ich sage das auch so deutlich, reichlich geben. Reichlich geben. Dass wir hier nicht kleinlich sind. Wir haben einen sehr, sehr verflachten Begriff zum Beispiel vom Opfer. Wir bitten am Ausgang, heißt es in der Kirche, oder wird es gesagt, das Opfer ist heute für 99% der Menschen ist es kein Opfer. Sondern da staunt man schon, wenn mal ein 20-Mark-Schein drin ist. Opfer ist etwas so, dass ich's spüre. So, dass ich spüre. Regelmäßig geben, so, dass ich's spüre, dass ich für meine Planung auch Verzicht übe. Dass ich's bei mir spüre. Dieses junge Ehepaar, und dann haben sie, die haben das sehr gut geplant, wir geben jeden Monat den Zehnten. Da sagt ja die Bibel, bring den Zehnten und sieh, ob ich nicht Segen herabschütte, die Fülle. Und dann kommen sie nach einiger Zeit und haben gesagt, das klappt einfach nicht. Klappt einfach nicht. Was da alles weggeht an Raten und was wir regelmäßig bezahlen, und dann bleibt nichts mehr übrig. Ja, andersherum muss man es machen. Zuerst der Zehnte weg. Zuerst das weg und dann den Rest einteilen. Dass wir uns das ganz direkt angewöhnen. Da liegt ein Segen drauf. Da liegt ein Segen drauf. Regelmäßig, reichlich. So, dass es wirklich für uns selber einen bestimmten Verzicht bedeutet. Das sind nun einige ganz praktische Grundsätze gewesen. Allerdings, da steht manches Mal in der Gefährdung, dass wir hier ins Rechnen hineinkommen. Ist mir unvergesslich, ich habe schon manches Mal erzählt, ich habe diesen lieben Bruder besucht, ein aufrechter Christ, jetzt lag er im Sterben. Und wir haben darüber geredet und er hat da kräftig genickt, ja, so ist, wir werden durch Gnade selig, der Herr Jesus bringt uns in den Himmel. Und dann nach einem Weilchen, dann hat er plötzlich zu seiner Frau gesagt, Frau, bring die Schublade. Die hat sofort gewusst, was er meint. Und sie ging da an die Kommode und hat eine Schublade herausgeholt. Die war voll mit lauter Spendenbescheinigungen. Klasse. Und dann hat er so treuherzig gesagt, gell, Herr Pfarrer, das zählt doch auch etwas. Ja, ja, eine Spendenbescheinigung ist wichtig, die zählt etwas. Aber nicht bei Jesus, sondern beim Finanzamt. Dort kannst du sie einreichen. Und es ist klasse, dass unser Staat so weit noch uns Freiheiten und Möglichkeiten gibt, dass er Spendenbescheinigungen anerkennt und dass er deshalb die Steuer erniedrigt oder sogar etwas zurückzahlt, ist wunderbar, aber vor Gott zählt das nicht. Einer hat einmal so gesagt, die Himmelsbank, das ist die einzige Bank, wo das Ertrag bringt und Zinsen, was ausgegeben wird. Was ausgegeben wird. Das zum Stichwort Sammeln. Jetzt machen wir Pause, 10 Minuten, und dann kommt das Stichwort Sorgen. Das hängt ja eng zusammen. Jesus, im täglichen Leben, im ganz Praktischen, wie gehen wir mit den Dingen dieser Welt um, mit Besitz, mit Haben? Was hat das für einen Einfluss auf uns Menschen? Wie gehen wir als Christen damit um? Hauptstichwort vom Sammeln zum Verteilen, weitergeben. Das zweite Stichwort vom Sorgen. Sorgt nicht um euer Leben. Nicht einmal, was ihr essen und trinken werdet, nicht um euren Leib. Das sind natürlich große Worte, schnell gesagt. Sorgen, das bewegt uns doch täglich. Das gehört zu unserem Menschsein. Allerdings, die Bibel kennt zwei Worte, auch gerade im Griechischen und im Hebräischen, für Sorgen. Das eine Wort könnten wir am besten übersetzen mit Kopfdrehungen. Kopfdrehungen. Und das andere Wort mit Hände wirken lassen. Und damit ist schon der entscheidende Unterschied aufgezeigt. Sorgen, die Kopfdrehungen sind. Um was meine Gedanken ständig kreisen, was mir Angst macht, was mich lähmt. Das ist ein ganz einfaches Kriterium für uns als Leute Jesu. Alles, was mir Angst macht, was mich lähmt, dahinter steht nicht der Geist Gottes, sondern da versucht der Angstmacher immer wieder auf allerlei Weise Einfluss in meinem Leben zu gewinnen. Macht ihr das einfach deutlich? Das ist ein Grundwort von Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dass nicht Ängste und Sorgen unser Leben bestimmen dürfen. Der Geist Gottes macht ruhig, macht gelassen. Gibt Hoffnung, Kopfdrehungen, falsche Sorgen, was nicht vom Kopf in die Hände kommt, wo ich nichts tun kann. Wir nennen zuerst einmal richtige Sorgen. Alles, bei was ich etwas tun kann, was vom Kopf in die Hand kommen kann. Und dann verändert sich's. Sorglos leben heißt nicht, auch biblisch nicht, alles laufen lassen und sondern sorglos leben heißt verantwortlich handeln. Richtige Sorge ist zum Beispiel eine Vorsorge. Die ist auf vielerlei Gebieten für unser Leben wichtig. Vorsorge, wenn Jesus sagt, sorgen nicht für den morgigen Tag, es ist genug, dass ein jeder Tag seine Plage habe. Da steht das Wort für Kopfdrehungen. Lass dich nicht verrückt machen. Aber was du überblicken kannst, da kannst du vorsorgen. Zum Beispiel in Fragen der Gesundheit. Es ist gut, wenn man da vorsorgt. Es gibt ja sogenannte Vorsorge. Untersuchungen, dass ich vernünftig lebe, mit meinem Körper umgehe. Römer 13, Vers 14 sagt der Apostel Paulus einen ganz schlichten Grundsatz, wie Christen für ihren Leib, für ihre Gesundheit sorgen. Da heißt, wartet des Leibes doch nicht so, dass ihr ihm verfallen. Pflegt ihn. Gebt den Bedürfnissen eures Körpers Raum. Ist wichtig. Das gehört mit zum nüchternen Leben als Christ. Der Herr hat uns seinen Leib gegeben und für diesen Leib, für diesen Körper sollen, können und dürfen wir sorgen. Da gehört dazu, dass wir auch Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel von Ärzten oder von sonstigen Leuten, Gymnastik, was weiß ich, was es alles gibt. Das ist richtig und gut. Allerdings, man merkt an sich selber, und das merkt jeder, der in diese Sache einsteigt, wie schnell das Macht über mich gewinnt. Gell, damals haben sie gesagt, meine Söhne, Papa, du musst was tun. Und dann haben sie mir so ein Fahrrad angeschafft. Das steht da in einem Zimmer und da kann man dribbeln. Und da kann man dann einstellen den Widerstand und die Geschwindigkeit und die Zeit. Und sie haben gesagt, übertreib's aber nicht. Am Anfang habe ich nicht auf diesen Rat so groß geachtet, sondern wenn man dann anfängt, aha, ich tue jetzt mit 60, was weiß ich, Widerstand, 15 Minuten. Und dann verbrenne, das zeigt der Computer da an, verbrenne ich so viel Kalorien. Aha, das nächste Mal will ich schon 20 Minuten. Und bin unglücklich, wenn das nicht klappt. Man kommt ganz schnell hinein, dass mich das beherrscht. Wartet des Leibes, aber nicht so, dass ihr ihm verfallet. Sport hat eine ganz große Verführungskraft. Eine ganz große Verführungskraft. Diese Vorsorge, diese Gesundheitsfürsorge ist wichtig, aber sie darf mich nicht beherrschen. Jesus sagt hier deshalb, ist jemand unter euch, der seinem Leben eine Elle zusetzen kann. Im Tiefsten, das ist das Vertrauen. Natürlich tut es mir gut, Gymnastik zu machen, Sport zu treiben, vorzusorgen, auf meine Ernährung zu achten. Aber im Tiefsten weiß ich, ich lebe von der Fürsorge meines Herrn. Das ist dieses tiefste Vertrauen. Wo dieses Vertrauen fehlt, gewinnt alles andere Macht über mich, ganz schnell. Wo das Jesus-Vertrauen fehlt, dass er mein Leben in seiner Hand hat, dass er mich führt, dass er mich leitet, dass er mein Leben gestaltet, gewinnen andere Mächte, so komisch sie auch sein mögen, ganz schnell Bindekraft bei mir. Zum Beispiel, ich habe es gesagt, der Sport oder zum Beispiel die Ernährung. Dass man da auf was weiß ich alles achtet. Man muss ja heute schon fast wirklich studiert sein, um diese Angaben auf den Lebensmittelpackungen, um das wirklich zu verstehen, ob das mir jetzt nützt oder nicht. Das ist übrigens eine schlimme Entwicklung. Ein Zeichen dieser zu Ende gehenden Zeit, dass gerade in diesem grundlegenden Bereich unseres Lebens, was wir an Nahrung zu uns nehmen, so viel Betrug geschieht. Der Herr Jesus sagt einmal in Matthäus 24, und es wird sein teure Zeit. Ganz wörtlich übersetzt steht hier, gierige Zeit. Die Gier, immer mehr Ertrag zu erwirtschaften. Das hält Einzug in diesen ganzen Bereichen, wo wir Menschen ja abhängig sind. Aber es darf trotzdem nicht Macht über mich gewinnen. Der Leib ist hier ein großes Einfallstor solcher Versuchung. Es herrscht teilweise ein richtiger Körperkult. Da ist unsere Gesellschaft geprägt davon. Ist was gut, dass diese Formel, wie ich mein Idealgewicht errechne, die ist mir zu kompliziert. Ich vergesse da ständig, was man da mal nehmen muss und dann teilen und so. Ich bin's eigentlich zufrieden. Das ist etwas, ein ganz großes Geschenk, wenn ich zufrieden bin mit dem, wie ich bin, auch körperlich. Sonst wird man völlig nervös und jagt einem Ideal hinterher, einem Idealgewicht. Was soll das sein? Sondern so, dass ich mich täglich wohlfühle. Dass wir da immer gelassener werden. Gerade im Blick auf unseren Körper. Richtige Vorsorge. Das gilt auch zum Beispiel für den Umgang mit Geld. Sparen, Altersvorsorge. Wir tun gut daran, dass wir auch hier in unserem Leben vernünftige Linien ziehen. Aber es, bei all dem gilt, es darf keine Macht über mich gewinnen. Und es ist kein letztes Vertrauen, dass wir das ganz nüchtern sehen, ich hab's im Tiefsten wirklich nicht in der Hand. Nicht in der Hand. Unsere Alten haben dieses Vertrauen gelebt und gesungen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Dass wir uns immer wieder hineinbeten in dieses tägliche Jesusvertrauen. Überall dort, wo wir merken, dass anderes Macht über uns gewinnt, unsere Gedankenwelt immer mehr in Beschlag nimmt. Mein Sport, meine Gesundheit, meine Vorsorge, mein Bankkonto, da wird's wirklich so, dass es falsche Sorgen sind. Es gibt, dass wir das so nüchtern sagen, es gibt für keinen eine letzte Absicherung. Das gibt's nicht. Auch wenn die Politiker verkünden zum Beispiel, die Renten sind sicher. Es gibt letztlich keine vernünftige Absicherung. Sondern es heißt auch gerade im Umgang dieser Vorsorge, es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war. Deshalb, dass wir hineinbeten uns in dieses Vertrauen. Ich sage manchmal, wenn der Bankauszug kommt, dann lege ich den vor mich hin. Ich mache es mal ganz praktisch und sage, Herr Jesus, so viel habe ich gerade auf dem Konto. Danke, dass jetzt gerade kein Minus davor ist. Ich lobe dich darüber, dass du mich versorgst, dass ich leben kann. Herr Jesus, ich möchte mich aber nicht von dem, was gerade auf dem Konto ist, abhängig machen, sondern ich möchte mich von dir abhängig machen. Und dann kann es manchmal sein, dass das ein gefährliches Gebet ist. Denn dann kommt in mir der Gedanke, Hanna, gib's dort nach. Da wehrt sich geschwind alles in mir. Und ich weiß doch, jetzt prüft der Herr mein Vertrauen. Er prüft's. Und ich werde ruhig darüber. Geh so mit deinem Geld um. Legt das vor Jesus ganz offen. Das zweite, eine wichtige und richtige Sorge, ist die Fürsorge. Dass ich für alle die wirklich sorge, die von mir abhängig sind. Die Familie, wer da alles dazugehört. Die Fürsorge. Wisst ihr, was ich da beobachte? Wir müssen als Christen auch hier sehr viel praktischer werden. Wir Älteren, wir sind in der Regel, haben wir genügend. Die Jüngeren, die gerade anfangen, zum Beispiel als junge Familien, die kommen oft in große Schwierigkeiten. Lernt in euren Familien auch und gerade gegenüber euren Kindern das Teilen. Das Teilen. Da, wenn sie es brauchen, das Weitergeben, die Fürsorge, rechtzeitig helfen. Die dritte notwendige Sorge ist das Versorgen, dass wir um das Tägliche versorgt sind. Unser, das ist bei Jesus ganz wichtig, unser tägliches Brot gib uns heute. Er macht uns zwar Mut, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sie noch. Doch aber das dritte Feld, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie picken auch nichts auf. Doch, das tun sie. Die Vögel tun, was das ihre ist. Und wir Menschen tun, was das unsere ist. Dass wir arbeiten, um uns versorgen zu können. Dass wir dem anderen zum Leben helfen. Ein Wort, das auch wieder ganz nüchtern ist, 1. Timotheus 6, Vers 8. Wer hat's? Laut lesen.
Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen.
Gut, Geld ist auch ein ganz lapidares, praktisches, einfaches Wort. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Dass wir nicht ständig nach Luxus streben, sondern dass wir das tägliche Leben, dass wir hier versorgt sind, prüfen wir unsere Ansprüche. Der Beruf wird sehr schnell zu einem Herr in meinem Leben. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst uns daran genügen, dass wir unsere Ansprüche prüfen. Allerdings, wir bleiben in diesem ganz praktischen Bereich, auch und gerade als Christen. Der Herr Jesus hat ein, wenn wir es in heutigen Worten sagen, ein Maßanzug getragen. Ein Kleid aus einem Stück gefertigt. Das war damals selten. Wenn wir etwas kaufen, dass wir auf die Qualität achten, gehört durchaus dazu zum Versorgen. Das gehört dazu. Damals, am Anfang des Bengelhauses, hat ein Freund des Hauses, dem Walter Blach, ein Mercedes geschenkt. Er hat gesagt, du bist so viel unterwegs, du brauchst ein gutes Auto. Und dann war das aber schwierig, wenn er da in manche pietistischen Kreise gekommen ist und mit dem Mercedes vorgefahren, dann haben die schon bedenklich geschaut. Und dann hat er manchmal so ganz direkt sagen können, ich will dem Herr Jesus keine Schand machen. Ich fahre ein gutes Auto. Und das brauche ich auch für mich. Das würde er ganz selbstbewusst auch sagen. Aber in dem allem, was uns an Sorgen, an guten Sorgen aufgetragen ist, dass wir das immer wieder wirklich erleben und bekennen, er sorgt für uns. Er sorgt für uns. Ich habe schon mal erzählt, ich möchte es einfach so schlicht sagen. Wir waren mit dem Auto unterwegs als ganze Familie. War noch eine junge Familie, da hatten wir noch nicht so ein Polster irgendwie. Und da ist einer reingefahren ins Auto. Gott sei Dank war niemand verletzt, aber war doch ein ziemlicher Schaden. Und ich wusste nicht, wie kann ich das machen lassen, denn die haben behauptet, ich sei schuld. Ich habe zwar gedacht, auf keinen Fall, aber offensichtlich war es so. 2 Tage später ruft ein guter Freund an und sagt, du, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt, stell dein Auto in die und die Werkstatt, ich begleiche die Rechnung. Ich konnte nur staunen und sagen, Herr Jesus, danke. In den vorigen 2 Tagen habe ich ständig gegrübelt, wie wird es auch werden. Und jetzt sorgst du so, ich bin beschämt. Noch einen Tag später, da sagt meine Schwiegermutter, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt. Wie hoch ist denn der Schaden? Der war inzwischen beziffert. Ich habe gesagt, so und so viel, ich glaube 6.500 Mark. Und dann hat sie spontan gesagt, ich überweise dir es aufs Konto. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schon bezahlt. Ha, das macht nichts, dann nimm's noch. Er sorgt für uns. Er sorgt für uns. Ich war mit der Familie, waren wir in der Planung, wo gehen wir hin, in Urlaub, und sie haben sich gewünscht, wir wollen mal eine größere Reise machen, sollte damals nach Kanada gehen. Ich habe das rum und um überlegt, wie kann ich das machen, weil billig ist das nicht, allein schon der Flug, aber dass die Kinder auch mal wieder, dass wir als Familie wirklich etwas erleben. Ich habe gedacht, das ist tatsächlich dran. Und mein Ausweg war dann gut, ich nehme ein Darlehen auf, um das zu finanzieren. Das war überschaubar, ich habe gewusst, das geht. In dieser Woche, wo ich die Flugkarten buchen sollte, ich habe Gottesdienst gehalten in Dettingen, dann stand ich am Ausgang, habe auf Wiedersehen gesagt, jeden Sonntag kommt ein lieber Bruder auf mich zu, und der hat einen Umschlag in der Hand und drückt ihn mir in die Hand und sagt, der Heilige Geist hat heute Nacht mir gesagt, ich muss dir das geben. Gut, ja schön. Ich kam heim, in dem Umschlag waren genau so viele 1.000 Mark, wie wir für die Reise geplant hatten. Ich konnte nur sagen, Herr Jesus, ich staune. Ich lerne immer wieder, es ist tatsächlich, du sorgst für uns. Alles das sind nichtige Sorgen, wo ich nichts tun kann. Wo ich mir nur den Kopf zerbrechen kann. Ich nehme noch einmal dieses Beispiel, das vergesse ich nie mehr, wie diese Frau bei mir war und hat gesagt, seit 2 Wochen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich komme runter, ich bin ganz kaputt. Ich mache mich fertig. Ja, sage ich, was ist der Grund dafür? Ja, sagt sie, meine Tochter hat einen Führerschein. Und jetzt fährt sie mit dem Auto und ständig überlege ich, was passiert, was alles passieren kann. Ja, sage ich, müssen wir überlegen, wie sie da ruhig drüber werden. Am besten ist, sie nehmen ihr den Autoschlüssel weg. Dann müssen sie sich nicht mehr sorgen. Dann kann sie nicht mehr fahren. Dann hat sie gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe ihr doch sogar einen Großteil vom Auto bezahlt. Sie braucht es doch. Das kann ich nicht machen. Wir haben dann so und so überlegt und schließlich habe ich dann gesagt, wissen Sie, was das Beste ist? Jedes Mal, wenn Ihre Tochter Auto fährt, dann sitzen Sie mit rein. Und wenn dann etwas passiert, sind Sie sofort zur Stelle und können helfen. Dann brauchen Sie sich absolut nicht den Kopf zu zerbrechen. Und dann hat sie gelacht. Und da wurde ihr deutlich, das sind völlig unnötige Sorgen. Deshalb sagt der Herr Jesus, ihr sollt nicht sorgen und sagen, dass die Sorgen sich nicht einnisten in meinem Leben. Der Sorgengeist kommt immer vom Satan, immer vom Satan. Wenn das mein Leben lähmt, alle eure Sorgen, heißt es ja in 1. Petrus 5, werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Dass ich, sag's noch einmal ganz praktisch, dass ich dafür danach schaue, dass sich die Sorgen nicht wohnlich bei mir einrichten, dass sie mich ständig bedrängen dürfen, sondern dass ich ganz direkt sage, jetzt höre auf und denk nicht mehr über das nach. Das kommt zwar manchmal dann wieder, aber wenn ich das jedes Mal so tue, nein, ich lasse mich hier nicht einfangen. Wenn dich ständig bestimmte Sorgen in Beschlag nehmen, schreib's auf einen Zettel und nimm's in dein Gebet hinein und sag, Herr Jesus, das treibt mich ständig um. Ich sag's dir und sag's sogar laut im Gebet. Sag's laut, nicht nur so gedacht. Und deine Hilfe, diese Sorgen wegzuwerfen, dass ich's einem anderen ganz direkt sage, du, das treibt mich ständig um. Ich habe diese Sorge. Trag du mit, bete mit mir. So werde ich sorgenlos. Allerdings, wie heißt es im Konfirmandenbüchlein, was soll eure wichtigste, vornehmste Sorge sein? Im Hebräischen heißt dieses Wort für Sorgen in seiner Grundbedeutung mir den Weg zeigen lassen. Das soll meine vornehmste Sorge sein. Und Jesus fasst zusammen, trachtet am ersten nach dem Gottesreich und nach seiner Gerechtigkeit, dass das mein Leben antreibt. Dass das mein Leben antreibt. Ich will Jesus nützlich sein. Ich will ihm zur Verfügung stehen. Beginn so deinen Tag. Es sind immer ganz einfache Schritte und ganz einfache Anleitungen. Der Glaube ist nie kompliziert, dass ich morgens das wirklich ausspreche und sage, Herr Jesus, ich gehe jetzt in diesen Tag. Und ich habe einen großen Willen, eine große Bitte. Ich möchte mit dir durch den Tag gehen und du hast das zugesagt. Bin bei euch und ich möchte für dich brauchbar sein. Zeige mir, was heute bei mir dran ist, was du durch mich und mit mir tun willst. Wenn ich das bitte, dann gestaltet sich mein Tag in gelassener Weise, in gelassener Weise. Dann kann ich es von ihm nehmen. Das Vertrauen, ich habe so gebeten, Herr, führe du mich, gestalte du, und dann nehme ich das an, was kommt. Wie heißt dieses Gebet? Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Jetzt lassen wir den dritten Teil weg. Gell? Herr, wir loben dich darüber. Wir brauchen jetzt keine philosophischen Abhandlungen, Gedankenverrenkungen und was weiß ich alles, sondern wir hören ganz schlicht auf dein Wort, so praktisch, wie es du gesagt hast. Dich interessiert unser Essen und Trinken und was wir anziehen. Dich interessiert unser Umgang mit dem Geld. Du redest da hinein und gibst uns hilfreiche Linien. Danke dafür. Du willst unser ganzes Leben in allen Kleinigkeiten führen und bestimmen. Und du willst uns Geborgenheit und Ruhe geben, hineinzufinden, immer mehr hineinzuleben in dieses Vertrauen. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist der, der mich in der Hand hat. Jesus, du bist der, der mich in ganzer Fürsorge umgibt. Jesus, du bist der, der mein Leben zum Ziel bringen will. Danke dafür. Amen.